Heute einmal eine Spezialfolge, live vom HR Insight Summit auf Schloss Laxenburg bei Wien. Mehr als 700 HR-Expertinnen und Experten diskutieren dort jedes Jahr die Zukunft von Arbeit, Führung und Personalmanagement. Ich durfte eine Keynote zum Thema Human Upgrade halten, passend zur letzten Podcast-Folge, die ich in den Shownotes gerne wieder verlinke. Außerdem habe ich eine spannende Podiumsdiskussion mit drei erfahrenen HR-Führungskräften moderiert. Im Zentrum dabei stand eine Frage, die viele Organisationen derzeit beschäftigt. Was bleibt vom Menschen in der Arbeitswelt, wenn Technologie, KI und andere Umbrüche die Spielregeln grundlegend verändern? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Grundlage unserer Diskussion war der aktuelle HR Insight Trend Report unter dem Titel Lernend durch den Wandel, den Sie übrigens über den Link in den Shownotes kostenlos abrufen können. Als Autor des Reports war ich besonders gespannt, welche der dort formulierten Thesen sich in der Praxis bestätigt haben und auch welche nicht. Mit mir auf der Bühne waren Christina Haas, HR Generalist bei Tom Taylor, Gerald Hartzl, Vice President HR bei Magna International und Christoph Spöck, Group HR Director bei Haslacher Norica Timber. Das ist auch die Reihenfolge, in der die Diskussionsteilnehmenden zu Wort kommen. Und damit mitten hinein ins Gespräch, meine erste Frage an die Runde hat gelautet, welche der Thesen des aktuellen HR Insight Reports haben sich bestätigt und welche wurden von der Realität inzwischen überholt?
Also definitiv bestätigt hat sie in meinen Augen das Thema Transformation, Veränderung, Change. Schneller denn je, kein Projekt mehr, sondern Alltag. Komplett nicht passiert ist nichts. haben wir meiner Meinung nach sehr gut vorhergesagt. Was ich relativieren würde, ist vielleicht die Geschwindigkeit. Nicht im Sinne, dass wir langsamer werden sollen oder langsamer geworden sind, sondern dass man nicht alles parallel, nicht alles gleichzeitig machen kann und soll.
Das heißt, es ist ein gewisses Maß an Klarheit auch eingetreten, dass wir Probleme auch nur seriell bearbeiten können und nicht alles immer gleichzeitig anzünden können.
Okay. Genau. Also selbst die Dinge, die wir als wichtig erachten und die gemacht werden müssen, die müssen auch hintereinander oder dürfen natürlich auch parallel passieren, aber nicht fünf Sachen parallel.
Wie ist es bei euch?
Ja, also als Vertreter der Automobilindustrie haben wir eine ganz besondere Situation, die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Aber jetzt auf den Trendreport bezogen, ich habe mir den natürlich gewissenhaft selbst noch einmal durchgelesen. Und einmal, die gute Nachricht ist, nichts Irrelevantes da drinnen gefunden. Ich habe also nicht den Eindruck gehabt, da sind wir von irgendwas ausgegangen, was eigentlich im Moment nicht mehr Relevanz hat. Und besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Zitat, sinngemäß, ich habe es nicht exakt, wo sozusagen diese Situation der Unplanbarkeit in Unternehmen, die ja zum Teil haarsträubend ist, Businesspläne zu machen, die in kürzester Zeit nicht einmal ein Quartal halten und im nächsten Quartal müssen wir schon wieder was Neues denken, sich die Frage zu stellen, warum planen wir eigentlich überhaupt noch? Es ist eigentlich gar nicht seriös möglich, sinnvoll zu planen. Die Aussage, es hilft nichts. Wir müssen planen, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und Planung als die beste Methode zur Erreichung eines zufälligen Ergebnisses. Das ist so der Bogen, den ich so erlebe in unserer Organisation.
Ja, also Planung hat ja tatsächlich sowohl einen Wissensgewinneffekt, hoffentlich, als auch einen systemischen Effekt. Planungsprozesse sind auch soziale Prozesse, sind organisatorische Prozesse. Man lernt also strukturell auch was über die eigene Organisation, meistens ganz gut. Ja. Sehr spannend. Auf die Automobilindustrie kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Christoph, wie ist das bei dir?
Ich denke, der Trend mit dem Lernen, wo wir gesagt haben, dass die schnellste Organisation gewinnt, ist für mich einer der noch nach wie vor relevantesten. Wenn ich allerdings das ein wenig einschränken würde, würde ich glauben, dass nicht unbedingt die Geschwindigkeit das Wichtigste ist, sondern die gute Planung. Natürlich ist es wichtig, zu den First Movern zu gehören, aber manchmal ist der First Follower vielleicht der, der den größeren Erfolg einfährt, als der, der vorne ran sprintet und möglicherweise sich dann, so wie wir heute beim Fußball auch gesehen haben, dann geht ihm die Luft aus und der kann das Tor nicht mehr schießen. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein gutes Learning, wo man diese Parallelwelten gut miteinander kombinieren sollte.
Gerald, du hast schon angesprochen, Automobilindustrie. Ich bin kein Automotive-Experte, aber so aus der Außenwahrnehmung ist das so ungefähr, haben alle mit Schwierigkeiten und Transformationen etc. zu kämpfen, aber das ist so ungefähr der Nabel, wo alle Entwicklungen zusammentreffen, die man sich so vorstellen kann. Technologie, Geopolitik, alles Mögliche kommt da zusammen. Erstens, wie ist das so? Vielleicht kleiner therapeutischer Effekt dieser Podiumsdiskussion. Wie ist das so? Und zweitens, kann man in so einer Situation so etwas wie Transformation überhaupt abschließen? Kommt man irgendwann zu einem Ergebnis, das organisationstechnisch, aber auch persönlich befriedigend ist?
Wunderbare Frage. Danke. Also ich antworte ganz schnell auf die zweite Frage. Kann man das abschließen? Nein. Also ich werde es, glaube ich, nicht mehr erleben, sozusagen einen Abschluss von diesen Veränderungen zu erleben, weil das ist wohl absehbar, dass sich das fortsetzen wird mit schwer berechenbarer Geschwindigkeit und Opulenz. Die Automobilindustrie, und vielleicht ist das auch ein faires Statement, ist besonders gefordert und jetzt schon seit vielen Jahren. Ich habe versucht, das Ihnen ein Bild zu bringen und ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild ist, aber ich biete es einmal an. So wie ich das erlebe, das war ja die Frage, wie erlebe ich das? Wenn man sich vorstellt, so ein völlig verheddertes Knäuel von einer Wolle, ja, wo man versucht, da irgendwie in diesem amorphen Zustand da die Enden zu finden und drauf zu kommen, wo muss man was fehlen, steht für mich für ganz viele unkontrollierbare und unbeeinflussbare Dynamiken in so einem Knäuel. Die Automobilindustrie kann man sich im Moment so vorstellen, 3 solcher Knäuel ineinander verheddert und dann gibt es ein paar junge Katzen, die damit spielen. Ja, jetzt kann man das einsetzen. Also Player auf dieser Erde, die dann sozusagen Spaß dran haben, das sozusagen in die Luft zu wirbeln und das Knäuel noch mehr zu verheddern. Elektrifizierung als ein Stichwort. Fahrzeuge werden in Zukunft sowas wie Tablets mit Rädern sein. Das ist absehbar und gibt es ja auch schon am Markt. Digitalisierung, also was an digitalem Know-how in den Fahrzeugen drinnen steckt und was aber auch an digitaler Kompetenz notwendig ist in der Entwicklung und in der Fertigung von Fahrzeugen. Mit einem gigantischen Sturm an Veränderungen und Neuerungen. Und dann gibt es noch diese Komponente, könnte man umschreiben als geopolitische Faktoren von Iran bis Zölle, Abhängigkeiten, ich höre Zitate auch aus der Organisation. Na, jetzt haben wir es dann, glaube ich, tatsächlich verstanden, dass diese Lieferkettenabhängigkeiten, also von globalen Lieferketten abhängig zu sein, eigentlich all along die gesamte Industrie gefährdet. Heute ist es sozusagen diese Straße von Hormuz. Wenn man sich da ein bisschen hineinzoomt, was das alles bedeutet, ich bringe nur ein Beispiel. Dort gibt es oder hat es gegeben eine Raffinerie, die darauf spezialisiert war, ganz komplexe, anspruchsvolle Öle zu raffinieren, die in Motoren und in Getriebe verwendet werden. Die ist zerbombt. Der Wiederaufbau ist berechnet mit 3 bis 4 Jahren wird das dauern. Und das verfügbare Öl weltweit geht jetzt aus im September. Also es weiß noch keiner, was jetzt passiert. Die Hoffnung nach wie vor, dass man synthetische Öle vielleicht findet. Also die Ereignisse, die wir gar nicht kontrollieren können, zu den technologischen Herausforderungen und zu diesem wahnsinnigen Tempo an Digitalisierung, alles zusammen passiert permanent. Und die Chinesen zeigen uns zum Teil, wie man mit Geschwindigkeit und Hochtechnologie zum Teil bessere Autos baut, als wir das in Europa kennen.
Es gibt ja, glaube ich, in eurer Industrie den Begriff von China Speed, dass die durchschnittliche Entwicklungszeit eines Autos von früher mal 7 Jahre, 10 Jahre jetzt auf 3 Jahre, 5 Jahre, so was ungefähr runtergegangen ist?
Noch kürzer zum Teil.
Noch kürzer.
Also auch in der Entwicklung schon künstliche Intelligenz verwendet. Und ich meine, China Speed hat ja noch eine zweite Dimension. Das eine ist sozusagen, dass die offensichtlich viel schneller sind. Da muss man wissen, wenn man die Arbeitszeiten in China von den Ingenieursabteilungen vergleicht mit den Arbeitszeiten in Europa, dann ist es nicht ganz das Doppelte an Stunden. Und das noch dazu in einem Industriezweig, der auch noch subventioniert ist. Also da kann man sich ausrechnen, was da für ein Druck zumindest in der europäischen Industrie drin ist.
Gestern, wie viel Veränderung verträgt eine Organisation? Jetzt haben wir gerade gehört, das hört niemals auf. Wir haben dieses schöne Bild gesehen oder im Kopf zumindest induziert bekommen von den Wollknäueln und den Katzen, die damit spielen. Das ist ja ein Bild, das bei euch besonders stark ist, aber in vielen Organisationen, glaube ich, Resonanz auslöst. Wie viel Veränderung verträgt eine Organisation?
Ich verfolge da einen sehr humanistischen Ansatz und ich denke, man ist gut beraten, sich bei Viktor Frankl Anleihe zu nehmen und sich dieses von ihm so gepredigte Prinzip vor Augen zu führen, zu sagen, ich kann die Situation nicht verändern, aber ich kann meine Haltung dazu ändern. Und das ist, glaube ich, was wir als Führungskräfte, aber auch im HR gut mit begleiten können, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die dauerhafte Veränderung gut vorzubereiten. Und ich glaube, der wesentliche Kern ist das unmittelbare Team, meine unmittelbare Führungskraft. Wenn ich zu der Vertrauen habe, wenn ich zu meinen Kollegen Vertrauen habe, wenn ich mit denen gut zusammenarbeiten kann, dann ist schon ganz viel erreicht. Und das, glaube ich, können wir aus HR-Perspektive gut begleiten, dass dieses Vertrauen, dieser Sinn oder Purpose, wie man vielleicht heute nennen würde, gut verstanden wird, weil dann sind die Wege zum Ziel leichter zu schaffen und eine permanente Veränderung auch leichter zu verkraften. Die Führungskräfte wollen immer in Richtung Veränderung und die Mitarbeiter sehr viel Stabilität. Und diesen Balanceakt, glaube ich, kann man durch Vertrauen, durch echten humanistischen Ansatz und Wertschätzung am besten entgegentreten oder ihn begleiten in diese Richtung. Mhm.
Du hast jetzt gerade am Schluss einen interessanten Satz gesagt, nämlich die Führungskräfte wollen immer Veränderung, die Mitarbeiter wollen mehr Stabilität. Lass mal die Trennlinie grundsätzlich zur Seite, zumindest die hierarchische, und schauen auf eine andere Trennlinie, die nämlich heißt, manche Menschen mögen mehr Bewegung und Transformation und andere Menschen suchen in einer Organisation auch Stabilität. Wie kann man, wenn ich diese Stabilitätssehnsucht jetzt sozusagen als wichtigen Treiber in den Raum stelle, Christina, wie kann man sowas wie Akzeptanz schaffen in solchen Phasen, vielleicht auch über das Maß hinausgehend, was wir bisher natürlich wissen, Kommunikation, Menschen einbinden etc. etc. Aber wie gelingt es?
Wir haben im Report, glaube ich, die These drinnen, Transformation bleibt abstrakt, bis sie in persönliche Relevanz übersetzt wird. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Und wie übersetzt man in persönliche Relevanz? Mit Kommunikation alleine, glaube ich, ist es nicht getan. Ich glaube, man kann den Mitarbeitern 10-mal sagen, warum diese Änderung wichtig für uns ist. Das ist noch nicht persönliche Relevanz. Ich glaube, Mitarbeiter wollen bei Veränderungen wirklich wissen, was es für sie bedeutet. Und zwar konkret, was es für sie am Dienstag um 9 Uhr früh bedeutet. Also sie müssen verstehen, warum, was es für sie bedeutet und wo sie auch Orientierung finden, worauf sie sich weiterhin verlassen können. Ich glaube, das ist so die Übersetzung in die persönliche Relevanz und auch wichtig, was von ihnen erwartet wird.
Wie kann denn das gelingen? Jetzt haben wir vorhin gehört, alles in Bewegung, alles bleibt in Bewegung. Jetzt kannst du mir als Führungskraft natürlich eine Geschichte erzählen, warum das so wichtig ist, dass wir jetzt statt A, B machen. Du kannst mich in den Gestehungsprozess einbinden. Du kannst mir auch sagen, was sich für mich am nächsten Dienstag ändert. Aber meine Folgefrage wäre, was wird sich denn am nächsten Donnerstag ändern oder am Dienstag in 3 Monaten ändern? Das heißt, Stabilität hat ja nicht nur eine, ist mein Job morgen sicher oder passe ich in die Organisation morgen, sondern es ist ja auch immer eine Frage nach dem Übermorgen. Habt ihr solche Fragestellungen auch?
Ja, definitiv. Und ich glaube, ich würde sagen, wir alle können Stabilität nicht mehr versprechen. Was wir machen können, ist, wir können den Mitarbeitern Orientierung geben. Wir können den Mitarbeitern sagen, was unseren Unternehmen wichtig ist, nach welchen Prinzipien Entscheidungen getroffen werden und worauf sie sich verlassen können. Und machen tut man das durch Werte. Werte geben Orientierung, geben Halt, geben Sicherheit und daraus entwickelt sich das Vertrauen, woraus wiederum Akzeptanz wird. So würde die Kette ein bisschen einschätzen. Also Werte, auf die man sich verlassen kann, an denen man sich orientieren kann, um Vertrauen zu erlangen, um Akzeptanz für die Transformation zu erlangen.
Ich glaube, das ist das Stichwort auch im Sinne dann dieser Ambiguitätstoleranz, wo man sagt, ich brauche und ich suche Mitarbeiter, die in Zukunft in der Lage sind, eben diesen ständigen Wandel, diese ständige Herausforderung, dass es keine Stabilität gibt, dass diese gut damit umgehen können. Und ich war sehr lange im Rettungsdienst tätig und diese Erfahrung, dass man sich auf seinen Kollegen, auf seinen Partner verlassen kann und dass es rundherum ein Wertegerüst gibt, das passend zur Organisation ist und dass die Erfahrung auch lernt, das waren schwierige Situationen, aber wir haben sie gemeistert, nämlich we can do it. Oder das sind so Mentalitätsthemen, glaube ich, die sehr stark dazu beitragen, wenn es einen guten Vibe im Unternehmen gibt, ein gutes Gefühl, das packen wir, das schaffen wir, dann ist vieles zu verkraften. Und das, glaube ich, ist einer der großen Erfolgsfaktoren.
Ich habe in dem Zusammenhang jetzt so an unsere Werte natürlich auch gedacht, die wir in unserem Unternehmen vorantreiben. Und einer dieser Werte ist Klarheit vor Harmonie, weil ich immer der Ansicht bin, dass wir mit erwachsenen Menschen es zu tun haben. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und ich glaube, wir sind als Führungskräfte immer stärker auch gefordert, diese Wahrheit auch in Klarheit auszusprechen und zu sagen, was wir, so wie du gesagt hast, was wir versprechen können, was wir nicht versprechen können und uns davon zu lösen, so Ei-Ei-Botschaften, es wird schon alles gut sozusagen zu geben. Ne? Wir haben vorhin über Lernen gesprochen, Lernen der Organisation gesprochen. Vieles von dem, was Wandel ausmacht, führt ja letzten Endes zu Lernen. Das ist ja auch eine weitere These im Report eigentlich. Mit der Frage nicht nur, wie gelingt es individuelles Lernen, sondern Lernen als Organisationseinheit auch voranzutreiben. Und ich würde gerne mit dem Gerald nochmal starten mit der Frage, was lernen eure Mitarbeitenden heute, sozusagen jetzt gerade, was sie vor 2 Jahren, vor 3 Jahren noch nicht gelernt haben? Also was ist an neuem Lernen dazugekommen?
Naja, das ist einerseits natürlich sehr fachspezifisch. Ja. Es haben sich sozusagen die Technologien radikal verändert. In der Automobilindustrie ist das beispielsweise Hochvolt-Technologie. Die Mitarbeiter müssen heute lernen, wie man Cybersicherheit im Fahrzeug garantieren können. Sie müssen lernen, wie man auch KI einsetzen kann, schon in der Entwicklung von Lösungen. An einer ganz anderen Stelle, ich habe es ja früher schon angedeutet, müssen sich unsere Purchasing-Guys und auch die Logistikmenschen damit auseinandersetzen, was heißt denn Lieferkettenresilienz? Wie können wir besser Risikoabschätzungen einplanen beim Sourcing unserer Lieferanten weltweit? Wie kann man vermeiden, dass man im blödesten Fall durch ein querstehendes Schiff im Suezkanal irgendwo abreißen und auf einmal keine Autos mehr bauen können, weil da Teile drauf sind, die nicht wahnsinnig intelligent, nicht wahnsinnig wertvoll sind, aber ohne den Teil funktioniert das Auto nicht. Ja, so auf die Art. Also wenn ich das auf die Führungsebene für die Führungskräfte versuche zu denken, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, einerseits run the business, also mach alles, um sozusagen das Bestehende so effizient wie möglich zu gestalten, die Wertschöpfung zu optimieren und gleichzeitig change the business. Denk darüber nach, wie du es noch einmal ganz anders machen kannst. Und das muss sozusagen als permanenter Prozess. Nicht wenige Führungskräfte sind auch mit dieser Anspannung überfordert. Das als eine Lernthematik in die Organisation reinzubringen, maximale Flexibilität, also die Dinge alle so zu bauen, dass ich sie in 2 Monaten möglicherweise ganz anders wieder machen muss. Ja. Wie das geht, das wissen wir noch nicht zuverlässig, aber wir wissen, dass das eine Schlüsselkompetenz sein wird in Zukunft, um auf diese Disruptionen, die aus allen Ecken kommen und aus verschiedenen Quellen, adäquat reagieren zu können.
Das Kapitel, das sich damit beschäftigt, im Report heißt die Kunst der permanenten Metamorphose. Das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Christoph, wenn ich den Gerald jetzt gefragt habe, was lernen die Mitarbeitenden heute, was sie vor 2 Jahren nicht gelernt haben, dann vielleicht an dich die Frage, was werden die Menschen in 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren lernen, was sie heute noch nicht lernen? Also was werden die gesuchten, die knappen Kompetenzen der Zukunft sein?
Ich glaube, eine der großen Herausforderungen werden, wenn die KI die Einstiegslevel ersetzen wird, wie wird es uns gelingen, diese Skills und diese Erfahrung auch im Mitarbeiterpool zu halten? Das wird eine der großen Herausforderungen. Und da, glaube ich, muss man eine Lanze für das österreichische Ausbildungssystem der Lehre und der Fachschulen HTLs brechen, weil wir haben auch eine Niederlassung in Kanada und da merkt man sehr stark, dass dieses Know-how, das unsere Lehrlinge noch da Lehre oder die HTL-Absolventen haben, wo sie einfach sehr viel mit Praxis, mit komplexen Herausforderungen auch schon in der Ausbildung konfrontiert werden, dass dieses Wissen enorm wertvoll ist, dann am Shopfloor, in der Produktion, weil man viel besser vorbereitet ist, in Lösungen zu denken. Es gibt nicht nur SOP, wo steht von A, B, C, sondern ich komme auch über C oder D zum Weg. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen der Zukunft. Wie kann es uns gelingen, diese Lösungskompetenz, dieses Denken in möglicherweise anderen Wegen, die trotzdem zum Ziel führen, dass wir die erhalten und dabei trotzdem sozusagen diesen Spagat schaffen, KI für die Tätigkeiten, die repetitiv sind und dergleichen mehr gut zu nutzen, aber Know-how für Problemlösung und für Herausforderungen zu erhalten. Das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung der Zukunft, wie es gelingen kann, diese Ambivalenz, Erfahrung und Lernen gut miteinander zu kombinieren.
Bleiben wir gleich bei dem Punkt, diese Ambivalenz, Erfahrung und Lernen miteinander zu kombinieren und schauen wir auch wieder ins Operative stärker hinein. Wenn ich ein paar Jahre zurückschaue, dann war Lernen in Organisationen einerseits eine Tätigkeit, die man auf Vorrat gemacht hat. Man hat also Menschen ausgebildet, damit sie später mal was können, sozusagen, hat daher Vorratswissen angesammelt. Und es war auch etwas, was separiert war vom eigentlichen Arbeitsprozess. Also man hat gearbeitet und dann ist man auf ein Training gegangen, sozusagen. Also wenn man es ganz, manche wurden geschickt, wussten nicht warum. Auch das ist ein klassischer Fehler der Vergangenheit, aber zumindest war Training eine vom eigentlichen Arbeitsprozess separierte Arbeitseinheit, könnte man sagen. Das aufgreifend, was wir jetzt gerade gehört haben, lässt sich das ja nicht in die Zukunft weiterdenken, sondern wir müssen ja im Arbeiten lernen eigentlich. Geht das?
Es muss sogar gehen. zum Einstieg trifft es den Nagel auf den Kopf, vor allem bei Studien. Das, was man im ersten Studienjahr lernt, ist bei Abschluss veraltet. Wenn nicht schon viel, viel früher, je nach Topic, also je nach Thema. Ich glaube, Unternehmen müssen es schaffen, dass Lernen zum Alltag gehört und nicht on top passieren muss. Und ich glaube nicht, dass die schnellst lernendste Organisation jene ist, die meisten Trainings anbietet. ich glaube, es wird den Wettbewerb gewinnen, wer seinen Mitarbeiter Zeit und Erlaubnis gibt. Zeit und Erlaubnis, beziehungsweise wieder zurück zur Kultur, dass wirklich Neugier erwünscht ist, dass Fragen stellen eine Stärke und keine Schwäche ist und eine Kultur, in der Ausprobieren über Perfektion steht. Das sind so für mich die Eckpunkte, um wirklich eine lernende Organisation zu schaffen. Weil wir schon angesprochen haben, KI, glaube ich, kann im Sinne von Lernen ein enormer Enabler werden, müssen aber aufpassen, dass Informationskonsum nicht gleich Lernen ist. Also Lernen basiert wirklich erst in der Anwendung, in der Reflexion und dann in der Wiederholung. Ich kann da gern ein persönliches Beispiel bringen. Ich habe vor circa einem Monat bei uns in der Zentrale in Hamburg ein Training absolvieren dürfen zum Thema Selbstführung. Weil, ich glaube, Lifelong Learning von jedem priorisieren. Ich bin in dem Training gesessen und habe mir gedacht, das kennen die alle schon. Ich kenne die Eisenhower-Matrix, ich kenne das Pomodoro. Ja, ich habe Fokuszeiten in meinem Kalender stehen. Nur setze ich es nicht um. Bei mir ist der Groschen gefallen, noch mehr Theorie ist nicht die Lösung. Ich habe als neugieriger Mensch einen enormen Trichter, wo ich ganz viele Informationen sammle, gerade zum Thema Selbstführung. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts gehört. Nur was mir gefehlt hat, ist, also der Engpass war nicht das Wissen, der Engpass war wirklich die Umsetzung. Und was ich aus dem Workshop mit heimgenommen habe, ist, hey, konsequent, das, was unten aus dem Trichter rauskommt, ich teile mir es jetzt ein, in To-Dos, das sind meine Ziele, die werden umgesetzt, komme was wolle, da fährt der Zug drüber. Und dann habe ich eine Backlog-Liste, die kann gerne unendlich lange werden, das sind meine Wünsche, meine Ideen. Und einmal im Monat steht auf meiner To-Do-Liste, dass ich meinen Backlog überarbeite und mal, wenn es nur ein Thema ist, aber nur so viel raushole, wie ich auch wirklich umsetzen kann. Das war mein Learning und meine Summary von dem Training. Und ich glaube, zusammenfassend, eben Organisationen müssen es wirklich schaffen, dass Lernen im Arbeitsalltag passiert und nicht zusätzlich. Und das Ganze passiert eben wiederum durch Kultur, Fragen als Stärke, nicht als Schwäche. Ausprobieren, Trial and Error vor Perfektion und eben, dass Neugier erwünscht ist, die Zeit und Erlaubnis da ist, die zu stillen.
Das Interessante ist ja, dass Neugierde einer der ganz großen Transformationstreiber auch in der Welt ist. Nicht nur ein Lerntreiber, sondern auch ein Transformationstreiber. Muss ich mir das Wort zerlegen, die Gier nach etwas Neuem ist ja genau das letzten Endes. Wir wollen etwas haben als menschlicher Antrieb, was es noch nicht gibt. Du hast KI jetzt schon das Stichwort genannt. Ich habe vorhin KI auch schon erwähnt natürlich. Man schafft ja auch gar nicht, nicht über KI zu sprechen in so einem Kontext. Deswegen ist es auch eines der Schwerpunktkapitel im Report geworden. Und ich würde gerne an euch eine Frage zu dem Thema stellen, damit wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Und das ist eine Frage, die vielleicht abstrakt klingt, aber vielleicht auch perspektivisch in diese Richtung Lernen, Transformation, Organisationsentwicklung geht. Stellt euch mal vor, das, was wir heute mit KI an Leistungsfähigkeit haben, wird um ein Drittel gesteigert bis zum Ende des nächsten Jahres. Also Ende 2027 ist KI um 30% leistungsstärker als heute bei gleichbleibendem Preis. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist um ein Drittel gestiegen, von mir ist auch um 50% gestiegen, aber mindestens um ein Drittel gestiegen. Was werdet ihr, sowohl persönlich, aber vor allem auch als Organisation, mit diesem zunehmend mächtigen Werkzeug anfangen? Christoph, starten wir mit dir vielleicht.
Gerne, also wir sind im Unternehmen sehr affin zu diesem Thema und Gott sei Dank dürfen wir da sehr viel ausprobieren und aus der persönlichen Erfahrung kann ich sagen, allein schon Dokumentation von Meetings, das Protokollieren von Meetings, das Erstellen von To-Do-Lists, diese automatisch in die eigene To-Do-Liste zu übernehmen. Das sind alles Dinge, die heute schon wirklich großartig funktionieren. Und wir hatten vor kurzem einen Berater, der uns für Kanada ein Angebot gestellt hat, und der hat ein ganz fürchterliches Französisch-Englisch gesprochen. Wir haben ihn überhaupt nicht verstanden. Aber die KI, die das Gespräch mitprotokolliert hat, hat das großartig zusammengefasst, und wir haben wirklich perfekt verstanden, was der uns eigentlich sagen wollte. Also ich glaube, da passiert so viel, und das, was heute schon möglich ist, und nächste Woche ist es schon wieder mehr. Also wir haben Gott sei Dank eine Kultur und auch eine IT-Abteilung, die das alles erlaubt, dass wir mit allem experimentieren können und sehr viel Offenheit zu diesem Thema haben und den Mehrwert am eigenen Leib spüren und die tägliche Arbeit einfach in vielen Dingen, die vorher repetitiv waren, die Zeit gekostet, wo man Admin-Tätigkeiten gebracht hat, das geht heute so schnell. Allein Analysieren von Daten, Excel-Liste und sagen wir die Trends aus dem heraus, wo müssen wir genau drauf schauen, das geht so großartig. Also vieles von dem, was mir vorher viel Zeit in administrativen Dingen gekostet hat, wird heute in wenigen Sekunden erledigt, und ich bin zuversichtlich, dass das Drittel mehr wird vermutlich schon viel früher sein.
Also jemand, der einen großen Teil des Jahres im französischsprachigen Teil von Kanada wohnt, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das Québécois echt schwierig zu verstehen ist und zu behirnen ist. Führt zu weit. 30% mehr KI-Leistungsfähigkeit, was passiert in Magna, wenn das passiert?
Ich würde gerne anknüpfen an dem Beispiel, weil da haben wir ganz eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben also auf der Ebene des Europäischen Betriebsrats in der Vergangenheit immer 6-7 Simultanübersetzungsboxen aufgestellt, damit wir sozusagen mit allen aus Rumänien, aus Polen, aus UK, aus Spanien und so weiter, damit die das alles verstehen, wenn wir miteinander sprechen. Und haben jetzt eine Software empfohlen bekommen, die das kann, also so eine Simultanübersetzung. Und das ist sozusagen mein Wunsch an diese Software, dass sie irgendwann einmal auch trainiert wird, nicht ganz hochsprachige Ausdrücke trotzdem zu verstehen. Weil wenn der Schwab dann anfängt, mit Schwäbisch zu reden, und der Steirer dann noch seinen Kommentar dazu gibt, steigt die Software im Moment noch aus. Da gibt es also Room for Improvement. Ich würde jetzt die These aufstellen, starker Schnitt, in 5 Jahren wird es immer noch in den Controlling-Abteilungen Excel geben. Ich glaube, da ist die künstliche Intelligenz ein Hilfsmittel, das sie einsetzen werden, aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Controller jemals Excel aufgeben werden. Faktum ist, dass bei uns sozusagen gleichzeitig auf verschiedensten Ebenen wahnsinnig viel passiert. Und dann gibt es natürlich Bereiche, je nachdem, welche Tätigkeiten durchgeführt werden, wo gar nicht so viel Veränderung notwendig ist, weil diese Dinge gar nicht so ohne weiteres übersetzt werden können in Technologien. Und andere Bereiche, der Wechsel von Lackfarben in einer Spritz, in einer Lackieranlage, das macht die künstliche Intelligenz mittlerweile schon, weil die wesentlich schneller und gezielter sozusagen die Wechsel kalkulieren und planen kann mit wesentlich weniger Verschleiß an Farben. Ja? Also wir werden ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten sehen, wir werden Fabriksteile sehen, wo sozusagen man in Wirklichkeit das Licht ausschalten kann, da arbeiten dann nur mehr die Roboter und die Logistiksysteme, da fahren nur mehr diese autonomen Transportsysteme, und wir werden Bereiche haben, wo nach wie vor manuelle Arbeit gemacht wird, weil das zu aufwendig wäre, dafür Technologie aus jetziger Sicht einzusetzen. Also ich glaube, das ist meine Antwort darauf, es wird in manchen Bereichen radikal verändern und in anderen Bereichen weniger schnell und weniger drastisch, aber es wird alles gleichzeitig passieren, sozusagen je nachdem, in welchem Werk, in welcher Technologie man arbeitet und wo auf der Welt das passiert.
Ja, ich halte fest, deine These, falls jemand von Microsoft hier anwesend ist, die haben gerade ganz brav mitgeschrieben, Forecast, in 5 Jahren wird es noch Excel geben, und ich ergänze als langjähriger Trendforscher, dass einem solche Sätze mindestens 10 Jahre lang nachhängen werden. Ja. Also man lernt mit der Erfahrung, dass man keine exakten Prognosen abgibt. Okay. Aber dennoch die Frage auch an dich, der Prognose, KI 30% leistungsfähiger, was passiert in deinem beruflichen Leben, was passiert bei Tom Taylor?
Also wir haben ein Unternehmens-ChatGPT, noch gar nicht allzu lange. Und es war überraschend eigentlich zu sehen, dass die Wirkung am Anfang weniger technologisch als vielmehr emotional war. Eben Textilhandel, unsere Mitarbeiter haben nicht zuvor gefragt, was kann denn diese KI? Sondern mehr, was bedeutet denn das für mich und was werden meine Aufgaben in Zukunft bleiben? Das war so zu beobachten. KI wird sicher standardisierte, sich wiederholende und vorbereitende Tätigkeiten sogar zum Großteil übernehmen. Was aber immer menschlich bleiben wird, ist die Verantwortung, ist das Entscheidungen treffen. Also ich glaube, wenn die KI 30% leistungsfähiger wird, dann werden Entscheidungen viel, viel schneller vorbereitet werden, getroffen, aber final immer vom Menschen.
Ich bin sehr gespannt, das ist natürlich eine Hoffnung, die wir immer
hoffentlich
haben. Hoffentlich, ja. Genau, ich wollte sagen, das ist eine Hoffnung, die wir sozusagen damit verknüpfen, dass solche Dinge beim Menschen bleiben. Ich mag die Hoffnung vielleicht ein bisschen erschüttern, oder die Hoffnung nicht, aber sozusagen die Zuversicht eigentlich ein bisschen erschüttern. Wer schon mal mit Waymo gefahren ist, also mit einem autonomen Taxi, die ersten drei Kreuzungen, wenn man das noch nie gemacht hat, schaut man da wie ein Haftelmacher zu. Und wie macht der Spurwechsel und bremst der rechtzeitig? Ja, und dann kommt der Einsatzfahrzeug aus einer benachrankten Straße raus, sieht er das rechtzeitig und da kommt ein Mann mit Kinderwagerl, wird er das sehen. So, dann hast du das Erfahrungswissen nach 3, 4 solchen Situationen. Ja, also der fährt konservativ, der fährt vielleicht nicht so zack, 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 wie man das vielleicht als geübter Mensch machen würde, aber der macht das super gut. Und damit ist Haken dran und Vertrauen da. Und das Ding hat aber eine ganze Reihe von sehr komplexen Entscheidungen eigentlich getroffen und auch in einem gewissen Maß die Verantwortung dafür übernommen.
Aber sich wiederholende, vielleicht auch standardisierte Entscheidungen.
Jetzt schauen wir mal, ob Taxilenker oder Uber-Fahrer hier im Raum sind. Mit denen, glaube ich, haben wir dann nachher eine ziemlich intensive Diskussion dazu.
Ich kann es mir nicht verkneifen, eine Bemerkung zu machen zu deinem netten Beispiel. Das Waymo-Taxi wird von der Magna in Nordamerika aufgebaut. Also wir sind da bei dieser Technologie dabei. Ich möchte aber jetzt zu dem Aspekt lernen. Du hast was gesagt vor diesem Panel, was ich sehr unterstreichen möchte. Wenn wir als HR nicht die Antwort darauf geben können, was passiert mit dem, was wir uns sozusagen an Zeit möglicherweise aus dieser Technologisierung, aus dieser Nutzung von künstlicher Intelligenz holen können, wenn wir es nicht definieren können, dann definiert es wer anderer. Ich erlebe gerade, dass sozusagen diese Idee der Effizienzsteigerung ausschließlich gedacht wird im Kontext mit einer guten Ressourceneinsparung. Und das ist eigentlich eine verpasste Chance, meiner Meinung nach. Wenn das die einzige Idee ist, die einzige Antwort auf die Erleichterungen, die aus der Nutzung der Technologie kommt.
Fliegen wir eine Schlussrunde, vielleicht auch an das anknüpfend, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Wie nutzen wir eigentlich, und das ist ja sozusagen das Metathema, das sich dort den Trendreport immer durchzieht, nicht nur eine Beobachtung der Fakten, sondern hoffentlich eine Übersetzung in echte Nützlichkeit im Unternehmensalltag, im HR-Alltag, aber auch im unternehmerischen Alltag, was tun sozusagen, ja, was tun. Jetzt haben wir hier lauter super Profis und Expertinnen und Experten, die brauchen alle keinen Ratschlag von uns. Daher vielleicht nur eher Erfahrungswissen. Was habt ihr im laufenden Jahr 2026 gegenüber 2025 entweder neu begonnen oder gestoppt? Also etwas, was ihr letztes Jahr noch gemacht habt, ganz persönlich macht ihr jetzt nicht mehr, weil sich Dinge verändert haben, oder etwas, was ihr bis letztes Jahr noch nicht gemacht habt, habt ihr jetzt begonnen im professionellen Kontext? Gehen wir die Runde, nachdem es eine kurze Schlussrunde ist, in diese Richtung zurück. Christoph?
Ich habe meine Freude mit der KI insofern noch weiter verstärkt, indem ich jetzt ganz viele nicht mehr tippe, sondern nur noch spreche. Also das ist noch einmal hocheffizienter, wenn man sozusagen ein Mail oder eine Antwort auf ein Schreiben nicht mehr selber tippt, sondern in die KI spricht und das formuliert eine eine wunderbare Antwort, natürlich mit ein bisschen Steuerung im Sinne von, was ist meine Sprache, wie spreche ich, wie verabschiede ich mich, was schreibe ich am Ende für eine Grußformel. Also, aber es funktioniert so, dass ich glaube, heute man das nicht mehr unterscheiden kann, ob ich das selber geschrieben oder das die KI geschrieben. Also das nutze ich sehr stark und in dem Umkehrschluss, was ich nicht mehr tue, ich tippe nur noch ganz wenig. Also mein mühsam erlerntes Zehn-Finger-System wird vielleicht irgendwann einmal nicht mehr notwendig sein.
Also ich bin ja als Babyboomer im Generalverdacht, mit diesen neuen Technologien möglicherweise nicht wirklich was anfangen zu können. Ich oute mich hier als ein Co-Pilot-Einsteiger und bin zum Teil perplex über die Funktionalitäten, die da schon angeboten werden. Unser Unternehmen hat entschieden, wir fackeln nicht lang herum. Wir pushen jetzt diese erweiterte Co-Pilot, also Lizenz, zu allen Mitarbeitern. Wir trainieren sie nicht einmal. Wir sagen ihnen nur, du kannst das jetzt machen. Und es ist unglaublich, was da für eine Dynamik entsteht. Es gibt Teams-Meetings nur mehr mit Zusammenfassungen. Es gibt Interaktion, wo Folien erstellt werden, wo Dinge integriert werden. Ich war ganz überrascht, vor einer Woche hat mich der Co-Pilot gefragt, ob er mir sagen soll, was meine drei wichtigsten Themen sind an dem Tag. Und ich dachte, na, das wirst du wissen. Ich habe gesagt, ja, sag's mir. Spot on. Also ich beginne jetzt in meiner auslaufenden Karriere mich mit Technologie auseinanderzusetzen, die mein Leben jetzt endlich etwas entspannter machen sollte.
Christina?
Was ich begonnen habe, habe ich heute schon kurz thematisiert, wirklich konsequent priorisieren. Und was ich lassen habe, ist zu glauben, irgendwann alles erledigt zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war immer auf der Suche nach dem einen Tool, nach dieser einen Methode, mit dem ich dann zumindest am Ende des Tages oder von mir aus Ende des Monats einmal alles erledigt habe. Spoiler, ich habe es nicht gefunden und es gibt's nicht.
Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank an euch drei. Noch einmal danke fürs Mitarbeiten am Report, danke für die tollen Einblicke heute. Ich greife, Applaus, ist euer Applaus. Ich greife den Satz von dir, Christina, auf, dass du dich davon verabschiedet hast, dass irgendwas einmal sozusagen zu Ende ist. Dass der Sinn des Lebens ist die Unvollständigkeit und vielleicht ist auch, um mit dem Gerald und dem Christoph vorhin zu sprechen, der Sinn von Transformation, die Unvollständigkeit. Sie werden kein Ende haben, aber vielleicht haben Sie den einen oder anderen Gedanken hier gehört und im Report, der Ihnen dabei weiterhilft. Ich sage vielen herzlichen Dank.
Das war die Podiumsdiskussion beim HR Insight Summit auf Schloss Laxenburg. Meine Gesprächspartner waren Christina Haas von Tom Taylor, Gerald Hartzl von Magna International und Christoph Spöck von Haslacher Norica Timber. Vielen Dank an diese drei, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim HR Insight Summit und vielen Dank an das Team vom HR Insight Summit für diese Gelegenheit. Den Report können Sie kostenfrei beziehen, den Link dazu finden Sie in den Shownotes beziehungsweise, wenn Sie mitschreiben wollen, www.hrsummit.at/trendreport. Ich buchstabiere das nochmal aus. www.hrsummit, also hrsummit.at/trend-report. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen diese Spezialfolge gefallen hat. Wenn ja, vergeben Sie bitte gerne im Podcast-Player, mit dem Sie gerade zugehört haben, so viele Sterne wie möglich. Leiten Sie den Podcast auch gerne an jemand anderen weiter oder schreiben Sie mir Ihr Feedback. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine reguläre Episode von Blick nach vorne. Bis demnächst.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.